بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فبقينا نتمنى من الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الشكايت من النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما هن heute weiter بإذن الله عز وجل im zweiten Band von Sunan Imam Abi Dawud رحمه الله im Hadith auf der Seite 115 im Unterkapitel das Reisegebet im Kapitel 100 im Hadith Nummer 1212. Der Imam rahimahullah ta'ala setzt fort, diejenigen Überlieferungen zu erwähnen, in denen es um das Zusammenfassen der Gebete auf der Reise geht. Er berichtet uns über das Nafi' und Abdullah ibn Waqid berichten, dass der Gebetsrufer von Ibn Umar radiallahu anhuma zu ihm sagte: Das Gebet. Da sagte er: Zieh weiter, zieh weiter. Kurz bevor das Abendrot verschwand, stieg er ab und betete das Maghrib-Gebet. Dann wartete er ab, bis das Abendrot verschwand, und betete dann das Isha-Gebet. Hiernach sagte er: Wenn der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, es eilig hatte, machte er dies so wie ich. An diesem Tag reiste er 3 Burud. In diesem Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam geht es um eine Form der Zusammenfassung der Gebete auf der Reise. Und nachdem wir die Hadithe gesehen haben, wie der Prophet es selbst gemacht hat, erwähnt Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala danach einen Hadith, der natürlich auch als Marfu' gilt, aber in erster Linie eine Handlung eines Sahabi ist, die er dem Propheten zuschreibt, alayhi salatu wassalam. Und der Gebetsrufer, das heißt derjenige, der auf der Reise damit beauftragt worden ist, auf die Gebetszeiten zu achten und den Führer dieser Reisegruppe daran zu erinnern, denn es ist auch eine Sunna des Propheten a.s., dass man, wenn man verreist, dass man einen Anführer hat. Und das war in diesem Fall offensichtlich Abdullah ibn Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, mit seinem Vater. Und der Mann erinnert ihn, sagt ihm das Gebet. In diesem Hadith ist ein schöner Hinweis darauf, dass der Muadhin, der Gebetsrufer, nicht einfach zum Gebet aufruft, wenn die Gebetszeit eingetroffen ist. Weil die Frage ist, geht es beim Adhan darum, dass man den Leuten sagt, die Gebetszeit ist eingetroffen? Oder geht es beim Adhan darum, den Leuten zu sagen, kommt zur Moschee, denn wir werden demnächst gemeinsam das Gebet verrichten? Der Unterschied zwischen diesen beiden Ansichten ist, wenn du sagst, es geht darum, den Leuten zu sagen, dass die Gebetszeit eingetroffen ist, dann machst du den Adhan zu Beginn der Zeit. Egal, ob die Menschen dann zusammen beten werden oder nicht. Aber es kann sein, dass die Leute am Anfang der Zeit zusammen beten in der Moschee. Es kann auch sein, dass sie später miteinander beten, also dass sie später beten. Richtig? Wenn du aber sagst, nein, Sinn und Zweck des Ganzen ist, den Leuten zu sagen, komm zur Moschee, damit wir zusammen beten, dann musst du als Muadhin Absprache halten mit dem Imam, Absprache halten mit dem Anführer der Reisegruppe, um zu wissen, wann du überhaupt die Leute zum Gebet aufrufen musst. Und offensichtlich ist der zweite der Fall. Das ergibt sich aus manchen Hadithen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam und auch aus dieser Überlieferung. Er hat ihm nicht gesagt, ruf schon mal zum Gebet und dann später, wenn wir wollen, machen wir Halt, sind sie am Reiten, sind sie am Verreisen. Und später, wir wollen, machen wir Halt und bleiben, machen Halt und beten unser Gebet. Nein, er hat gesagt, warte erst. Und erst später hat er ihm angeordnet, den Gebetsruf auszurufen. Deswegen ist die Absprache hier wichtig mit demjenigen, der in der jeweiligen Situation das Sagen hat. Und deswegen Adhan zu machen, bedeutet nicht nur zu wissen, wie man die Aussprache der einzelnen Worte macht, dass man die Worte richtig spricht, dass man den Text aufsagen kann. Nein, es ist auch wichtig, dass man Sinn und Zweck des Adhan versteht und ihn auch ausruft, wenn gerade angebracht ist. Und deswegen, es kann sein, dass eine Gemeinschaft in der Moschee versammelt ist, aber sie eine wichtige Angelegenheit gerade besprechen. Und die Gebetszeit trifft ein. Und sie sagen, wir machen jetzt noch keinen Adhan. Wenn du einen Adhan ausrufst, dann denken die Leute, es wird bald gebetet. Also warten sie mit dem Adhan, obwohl die Zeit schon eingetroffen ist, bis sie vorhaben, demnächst zu beten. Und Allah weiß am besten Bescheid. Er sagt also ihm, zieh weiter. Das ist ein Hinweis darauf, dass es keine Pflicht ist, dass man am Anfang der Zeit sein Gebet verrichtet. Auch wenn es besser ist. Und vergesst nicht, in diesem Zusammenhang geht es um das Maghrib-Gebet. Dieser Hadith ist somit ein Hinweis auch darauf, dass das Maghrib-Gebet erst endet, wenn die Isha-Zeit eingetroffen ist. Denn manche Ulama sehen, dass die Gebetszeit vom Maghrib-Gebet viel kürzer ist als nur die Phase bis zum Isha. Manche sagen, es ist die Zeit, in der du Wudu verrichten kannst und dein Gebet verrichten kannst. So knapp. Vielleicht sagen manche auch, dass man noch vor zwei Sunna beten darf und auch nicht. Aber richtigerweise erkennen wir an diesem Hadith, dass die Gebetszeit bis zur Isha-Zeit sich erstreckt. Kurz bevor das Abendrot verschwand, stieg er, das heißt Ibn Umar radiallahu anhu, ab und betete das Maghrib-Gebet. Also machte er dies kurz bevor die Gebetszeit zu Ende ist, denn die Maghrib-Zeit endet, wenn das Abendrot am Horizont nicht mehr sichtbar ist. Natürlich gemeint ist bei normalem Wetter. Und wenn das Abendrot verschwindet, beginnt die Isha-Zeit. Und das ist die Antwort auf die Frage von vielen Leuten, die sagen, ist Isha, kann man Isha nach einer Stunde beten, kann man Isha nach eineinhalb Stunden beten, kann man Isha früher, später beten? Die Antwort lautet, wenn das Abendrot verschwunden ist, kannst du Isha beten, vorher nicht. Weil das ist die Zeit, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam für uns definiert hat. Er stieg ab und betete das Maghrib-Gebet. Das heißt, er betete das Maghrib-Gebet am Ende der Maghrib-Zeit. Am Ende der Maghrib-Zeit. Dann wartete er, bis das Abendrot verschwand und betete das Isha-Gebet. Das ist das, was man im Arabischen als Jam'a, Jam'a heißt Zusammenfassung, aber eine Zusammenfassung dem äußeren Anschein nach. Man nennt das Jam'a Suri. Das heißt, es sieht so aus, als wären die Gebete zusammengefasst, sind sie aber nicht, weil unter der Zusammenfassung von Gebeten versteht man was? Dass man eines von beiden Gebeten zur anderen Zeit verrichtet. Entweder Zuhur zur Asr-Zeit oder Asr zur Zuhur-Zeit. Maghrib zur Isha-Zeit oder Isha zur Maghrib-Zeit. Aber das hat er hier nicht gemacht. Er hat Maghrib zur Maghrib-Zeit verrichtet. Hat kurz gewartet, dann ist Isha eingetroffen. Und danach hat er sein Isha-Gebet verrichtet. Und das weist darauf hin, dass das erlaubt ist. Und dass man das machen darf und dass man keine Sünde begeht, wenn man dies tut. Warum? Weil die Gebetszeit beginnt beim Maghrib mit dem Sonnenuntergang oder nach dem Sonnenuntergang und endet mit dem Abendrot. Das ist die Spanne, die uns gegeben worden ist. Bedeutet dieser Hadith, dass man deswegen Gebete nicht zusammenfassen darf? Die Antwort lautet, der Hadith redet nicht darüber. Es gibt andere Überlieferungen, die wir gesehen haben, die auch darauf hindeuten, dass dies auf der Reise erlaubt ist. Aber wenn jemand euch fragt nach dem sogenannten Jam'a Suri, der Zusammenfassung von zwei Gebeten, wortwörtlich heißt, dem Bilde nach, also dem äußeren Anschein nach, dann ist das damit gemeint. Und das ist auch eine Erleichterung für viele Leute, die ihr Gebet nicht am Anfang der Zeit verrichten können. Vielleicht arbeiten sie und sie können dann das Dhuhr-Gebet hinausschieben bis kurz vor der Asr-Zeit. Dann beten sie ihr Dhuhr-Gebet, warten kurz und dann beten sie ihr Asr-Gebet. Das ist ein Vorteil für viele Geschwister, die zum Beispiel nur eine Stunde Pause haben oder weniger, aber flexibel in ihrer Zeit sind. Dann können sie die Pause so verlegen, dass sie sowohl das eine Gebet als auch das andere verrichten können, obwohl sie nicht auf der Reise sind. Obwohl sie nicht, dieser Hadith ist zwar überliefert in Bezug auf weil es ist offensichtlich in Bezug auf die Reise, aber das werden wir gleich etwas relativieren. Weil der Hadith geht weiter, er sagt, dann wartete er ab, bis das Abendrot verschwand und betete dann das Isha-Gebet. Hiernach sagte er, wenn der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, es eilig hatte, machte er dies so wie ich. Und dann sagt der Überlieferer über Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu, sagte, an diesem Tag reiste er 3 Burud. Das Problem ist, im Arabischen steht, فَسَارَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَالْلَيْلَةِ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ. Es könnte damit gemeint sein, 3 Burud, 3 Barid, also Barid, Plural davon ist Burud. Das sind diese Tagesreisen, 3 Tagesreisen. Das steht aber nicht da, aber das ist die offensichtliche Bedeutung dieses Hadithes, dass er eben 3 Tagesreisen zurücklegt. Deswegen, wenn wir davon ausgehen, dann ist das eindeutig eine Reise, die er hier zurückgelegt hat. Und er hätte auch die Möglichkeit gehabt, die Gebete ganz zusammenzufassen. Aber er weist darauf hin, dass es eben, und das ist auch das, was im Endergebnis was wir sagen wollen, ist, wenn man auf der Reise ist, darf man auf der Reise sein Gebet zusammenfassen? Man darf. Ist es besser, dass man zusammenfasst oder nicht? Wir sagen, es kommt auf die Situation an. Wenn du zu Hause sitzt oder im Hotel sitzt oder bei deinen Freunden sitzt und eine Gebetszeit trifft einen nach der anderen, dann betest du lieber jedes Gebet zu seiner vorgeschriebenen Zeit. Wenn du aber aufgrund der Reise davon profitierst, Zeit gewinnst, weil du etwas zu tun hast, fasst du zusammen, dann ist das ebenfalls besser für dich. Aber wenn es keinen Grund gibt, weder das eine noch das andere zu machen, schaut euch an, Ibn Umar Radhiallahu anhu hat das Gebet extra so verlegt, dass er jedes Gebet zu seiner Zeit verrichtet. Und manche Leute sagen, es ist eine Sunna auf der Reise zusammenzufassen. Einfach so, immer. Sie sitzen zum Beispiel 2 Tage im Hotel, sie machen nichts, sie sind die ganze Zeit nur im Hotel ansässig, sie haben nichts zu tun. Und er betet Wuhr und Asr zu Anfang der Zeit. Maghrib Isha zu Anfang der Zeit. Oder schieben es hinaus. Das ist praktisch, sie machen das nur, weil sie auf der Reise sind. Aber der Prophet hat auch auf der Reise seine Gebete zur richtigen Zeit verrichtet. Das ist ganz unabhängig von der Frage, ob man überhaupt zusammenfassen darf. Darüber haben wir schon bereits gesprochen. Deswegen, der Prophet a.s., wann hat er zusammengefasst auf der Reise? Wenn er losreisen wollte und Wuhrzeit schon eingetroffen war, hat er Wuhr und Asr verrichtet, damit er nicht noch einmal absteigen muss. Wenn er losreisen wollte und Maghrib war schon eingetroffen, hat er Maghrib und Isha verrichtet und ist dann weitergereist. Entschuldigung, nicht losreisen, ich würde sagen weiterreisen. Ja? Also losreisen ist was anderes. Losreisen heißt, ich bin noch nicht auf der Reise und jetzt gehe ich erst so. Weiterreisen heißt, du bist schon unterwegs, machst jetzt Pause und jetzt trifft die Wuhr-Zeit ein, dann betet er Wuhr und Asr und dann reist er weiter. Und das gleiche hat er mit dem Maghrib Isha gemacht. Umgekehrt, wenn er auf der Reise war und hat irgendwo Halt gemacht und es war vormittags und er wollte reisen, aber Wuhr war noch nicht eingetroffen, was hat er dann gemacht? Dann ist er losgereist und hat dann Wuhr erst zur Asr-Zeit verrichtet. Oder Maghrib erst zur Isha-Zeit verrichtet. Weil was ist der Sinn des Ganzen? Dass die Reise nicht unterbrochen wird. Okay? Und hier hast du einen ganz anderen Fall. Hier hast du einen Fall von Ibn Umar, er ist auf der Reise. Er muss irgendwann mal Pause machen. Er hat die Möglichkeit, die Pause so zu verlegen, dass er jedes Gebet zur richtigen Zeit bricht. Und hat es gemacht. Es schadet seiner Reise nicht. Versteht ihr? Es schadet seiner Reise nicht. Wie jemand, der nach dem Asr-Gebet losreist und er reist und er reist und er reist und irgendwann muss er mal eine Pause machen für das Gebet oder fürs Essen oder fürs Trinken oder was auch immer. Und er hat die freie Möglichkeit, stört ihn nicht, ob er jetzt die Pause macht oder eine halbe Stunde. Dann hat er eben, hier, er wollte, der Gebetsrufer wollte am Anfang der Zeit, Anfang der Maghrib-Zeit schon absteigen und beten. Und Umar hat gesagt, nein, zieh weiter, wir wollen noch ein bisschen Zeit gewinnen. Wir müssen nachher sowieso absteigen für das Isha-Gebet, richtig? Aber es gibt keinen Grund, warum wir das Maghrib-Gebet erst später verrichten. Wir steigen ab zum Maghrib-Gebet, warten kurz, bitten das Isha-Gebet. So haben wir Pause gemacht und gleichzeitig unsere Gebete alle zur richtigen Zeit verrichtet. Wallahu a'lam. 1213, Abu Dawud sagt, in der Version von Abdullah ibn al-A'la, sagte Nafir, als das Abendrot am Verschwinden war, stieg er ab und fasste beide zusammen. Eine ähnliche Version, Inhalt ist derselbe. 1214, Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam betete uns in Medina zuerst 8, dann 7 Raka'a vor. Fuhr mit Asr und Maghrib mit Isha. Diesen Hadith, mit dem Hadith haben wir bereits schon gesprochen, war es eine Art Wiederholung. Auf jeden Fall zeigt uns dieser Hadith, dass der Prophet einmal in Medina zuerst Raka'a, 7 Raka'a, Entschuldigung, erst 8 Raka'a, also Dhuhr und Asr gebetet hat, und danach 7, Maghrib und Isha. Und das ist die berühmte Überlieferung, wo er gesagt hat, er war nicht auf Reise, es gab keine Krankheit. Das heißt, es gab keinen Regen, sagt er. Das heißt, es gab keinen offensichtlichen Grund, warum er das gemacht hat. Ibn Abbas hat das interpretiert als was? Er wollte seiner Umma nicht schwer machen. Das ist der Grund, warum manche Ulama gesagt hat, dass in schwierigen Situationen man auf diesen Hadith zurückgreifen darf. Allah weiß am besten Bescheid. Abu Dawud sagte, in der Version von Salih, den Maula der Zwillingsschwester, die Tochter von Umayyah ibn Khalaf, heißt es über Ibn Abbas, nicht aufgrund von Regen. Das heißt, er hat das nicht gemacht in Medina aufgrund von Regen. Also aufgrund von Regen hat er das nicht gemacht. Das bedeutet, aufgrund von Regen darf man es eigentlich machen, damit die Leute nicht zweimal nass werden, richtig? Und auch, egal, ob der Regen nachts ist oder tagsüber ist. Zweitens, er hat es nicht gemacht aufgrund der Reise. Kann auch nicht sein, weil es könnte ja theoretisch eine Reise sein. Also obwohl der Prophet in Medina ist, könnte es theoretisch sein, dass er in Medina ein Reisegebet verrichtet? Ja oder nein? Er antwortet ja. Warum? Weil es könnte sein, dass er am Durchreisen ist. Wenn er von irgendwo Norden kommt und reist durch seine Heimatstadt durch, macht kurz Pause und reist weiter, das ändert nichts am Status, dass er immer noch Reisender ist, weil er reist durch seine Stadt durch. Versteht ihr? Deswegen könnte er, aber was ist der Beweis im Hadith, dass der Prophet nicht auf Reisen war? Er sagt, er hat 8 Raka'a gebetet und danach 7 Raka'a gebetet. Wenn er gekürzt hätte, wären es wie viel gewesen? 4 und 5. Okay. 1215, Hadith Daif, sagte Jabir Rakawan, berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam in Sarif, sagt der Autor hier, zwischen 6 bis 12 Meilen von Mekka entfernt. Das ist für uns entscheidend, weil das heißt, es ist weit weg von Medina, weit weg von seiner, also auf jeden Fall auf Reise, an Reiseentfernung zumindest. Jabir radhiyallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in Sarif beide Gebete zusammenfasste, nachdem die Sonne in Mekka untergegangen war. Beide Gebete zusammenfasste, das heißt Isha und Maghrib natürlich. Maghrib und Isha zusammengefasst. Nachdem so untergegangen war das einer, auch wenn der Hadith nicht authentisch ist, aber inhaltlich ist er in Ordnung und stimmt überein mit anderen Überlieferungen. Die nächste Überlieferung ist Maqtu'. Maqtu' heißt was? Naja, Maqtu' heißt hier, dass es eine Überlieferung ist, die auf einen Tabi'i zurückgeht oder irgendjemand danach. Das heißt, es ist jetzt keine prophetische Überlieferung. Ja, wir kennen den Manhaj von Abu Dawud, rahimahullah, wie seine Hadithe ordnet. Hisham ibn Sa'd, rahimahullah ta'ala, sagte 10 Meilen. Das heißt also die Stadt, das heißt zwischen Mekka und Sarif, war die Entfernung zwischen ihnen. Und das ist eine, wie ihr seht, auch eine Angabe, dafür braucht man ja keine Offenbarung. Also wir haben einen Vorteil davon, zu wissen von jemandem, der früher gelebt hat, wie weit war damals Mekka von der Ortschaft entfernt, in der der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Gebete zusammengefasst hat. Und dadurch ist das eine Information, die für uns also wertvoll ist und nützlich ist. Ja, das heißt, die nützt mir etwas, obwohl es nicht eine Aussage des Propheten ist, a.s. 1217. Abdullah ibn Dinar, rahimahullah, sagte, als ich bei Abdullah ibn Umar war, naja, dann war Abdullah ibn Dinar ein Tabi'i, okay? Als ich bei Abdullah ibn Umar radiallahu anhu war und die Sonne unterging, brachen wir auf. Als wir sahen, dass es schon dunkel wurde, sagten wir, das Gebet. Er reiste dann weiter, bis das Abendrot verschwunden war und die Sterne sichtbar wurden. Hiernach stieg er ab und fasste beide Gebete zusammen. Dann sagte er, ich habe gesehen, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, wenn er es auf der Reise eilig hatte, so betete er wie ich. Er meinte, dass er beide Gebete in der Nacht zusammenfasste. Abu Dawud sagte, in der Version von Asim ibn Muhammad heißt es, dass Ibn Umar, nachdem das Abendrot verschwunden war, die Gebete zusammenfasste. Hier sehen wir den Hadith vorher, als wir ihn gesehen haben. Was war vorher? Vorher hat Ibn Umar anhima, beide Gebete zusammengefasst, aber nur dem äußerlichen Anschein nach. Maghrib zur Maghrib-Zeit, bisschen gewartet und dann Isha am Anfang der Isha-Zeit. Das war der Hadith Nummer 1212. Und diesem Hadith 1217 hat das anders gemacht. Er hat beide Gebete Maghrib und Isha zur Isha-Zeit verrichtet. Ja, weil das zeigt, was ich vorhin versucht habe zu sagen. Wir müssen aufpassen. Ein Hadith darf man nicht alleine betrachten, sondern muss auch die anderen im Zusammenhang sehen. Die erste Überlieferung schließt die zweite nicht aus, die zweite schließt die erste nicht aus. Es sind verschiedene Situationen. Und deswegen haben wir gesagt, je nach Situation machst du das Beste daraus. Wallahu a'lam. 1218. Anas ibn Malik radiallahu anhu sagte, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam aufbrach, das ist wichtig, dieser Hadith ist einer der wichtigen Hadithe in diesem Zusammenhang. Wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam aufbrach, bevor sich die Sonne neigte. Was heißt, bevor sich die Sonne neigte? Die Sonne, liebe Geschwister, die geht auf. Was ist, vormittags geht sie auf, geht sie auf, geht sie auf, bis sie irgendwann mal den höchsten Punkt erreicht hat. Dann ist sie im Zenit, sagt man. Dann ist sie im Zenit, an der höchsten Stelle. Das ist eine verbotene Zeit zum Beten. Sobald sie sich in Richtung Westen neigt, das heißt, sobald sie ihren höchsten Platz verlässt, Richtung Westen, ist jeder Gegenstand, der auf dieser Seite ist, wirft es einen Schatten in Richtung Osten. Richtig oder nicht? In dem Moment, wo sie sich neigt und dieser Schatten Richtung Osten größer wird, beginnt die Wuhr-Zeit. Das ist das, was er hier sagte, bevor die Sonne sich neigte. Das heißt, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam aufbrach, bevor die Wuhr-Zeit eintraf, was haben wir vorhin genannt? Jetzt will er reisen und es wäre ja kontraproduktiv, wenn er 10 Minuten vor oder Viertelstunde vor Wuhr losreist und nach 10 Minuten dann wieder Pause macht, richtig? Also hat er das Wuhr-Gebet später verrichtet. Das ist, was dieser Hadith sagen will. Wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam aufbrach, bevor sich die Sonne neigte, schob er das Wuhr-Gebet bis zur Asr-Zeit hinaus. Er stieg dann ab und fasste beide Gebete zusammen. Und wenn die Sonne sich neigte, bevor er aufbrach, also jetzt der umgekehrte Fall, die Sonne neigte sich, das heißt, die Wuhr-Zeit trat ein. Bevor er aufbrach, bevor er weiterreiste, betete er zuerst das Wuhr-Gebet und ritt dann los. Da war eine andere Überlieferung, also gemeint ist, er ritt das Wuhr-Gebet, wie heißt es, im Hadith von Tabuk, Wuhr-Gebet, und danach das Asr-Gebet und dann leiste er los. Das, wenn er auf der Reise war. Aber wenn es in dieser Überlieferung darum geht, dass er noch gar nicht losgereist war, sondern noch in Medina war, wäre das ein schöner Beweis dafür, dass er zu Hause noch nicht zusammengefasst hat. Zu Hause noch nicht zusammengefasst, sondern er hat Wenn man zu Hause ist, ist man noch nicht auf Reise. Das heißt, du bist zu Hause, du hast vor, heute eine Strecke von 500 Kilometern zurückzulegen. Dass du das vorhast, heißt noch nicht, dass du die Reise begonnen hast. Die Reise beginnst du erst, wenn du auf dein Gefährt steigst oder losgehst und deine Stadt verlassen hast. Okay? Bevor du deine Stadt verlassen hast, giltst du nicht als Reisender, weder sprachlich noch religiös. Abu Dawud sagte, der Überlieferer Mufaddal war der Richter Ägyptens. Er gehört zu denen, deren Bittgebete erhört werden. Er ist Ibn Fadala, rahimahullah ta'ala. Es geht hier um einen, einen Überlieferer, rahimahullah ta'ala. Weil die Überlieferung überliefert Imam Abu Dawud über Qutayba und Ibn Wahab. Und sie beide überliefern über Al-Mufaddal. Und dieser Mufaddal, sagt er, gehört zu den Menschen, deren Bittgebete erhört werden. Rahimahullah ta'ala. 1219. Abu Dawud sagt, in der Version von Jabir ibn Ismail heißt es, er schob das Maghrib-Gebet hinaus und fasste es mit dem Isha-Gebet zusammen, als das Abendrot verschwand. Weil das ist das Gleiche, nur in Bezug auf das Maghrib- und Isha-Gebet. 1220. Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Feldzug von Tabuk das Wuhr-Gebet hinausschob und mit dem Asr-Gebet zusammenfasste, wenn er aufbrach, bevor die Sonne sich neigte. Das brauchen wir nicht mehr kommentieren, weil das haben wir schon erklärt vorhin. Und wenn er aufbrach, nachdem die Sonne sich geneigt hatte, fasste er das Wuhr- und das Asr-Gebet zusammen und zog dann los. Und wenn er vor dem Sonnenuntergang aufbrach, schob er das Maghrib-Gebet hinaus und fasste es mit dem Isha-Gebet zusammen. Und wenn er erst nach Sonnenuntergang aufbrach, das heißt, die Sonne geht unter und jetzt wollte er losreisen, zog er das Isha-Gebet vor und verrichtete es zusammen mit dem Maghrib-Gebet. Achtet drauf, er ist in Tabuk. Tabuk ist mehrere hundert Kilometer von Medina. Das heißt, er ist auf Reise, alayhi salatu wassalam. طيب نمر noch ein Kapitel, weil diesem ein Kapitel ist auch ein Hadith drin, nur ein Abschnitt und nur aus einem einzigen Hadith. Sechste Unterkapitel, sich beim Lesen, wir sind jetzt fertig mit den Kapiteln über das Zusammenfassen der Gebete auf der Reise. Möge Allah uns den Erfolg verleihen, dass wir es richtig erklärt haben, inshallah, und dass wir auch das in die Tat gut umsetzen. Sechste Unterkapitel, sich beim Lesen im Gebet auf der Reise kurz fassen. Nachdem wir also wissen, dass wir die Gebete zusammenfassen dürfen, oder wann wir das dürfen, wann wir das nicht dürfen, stellt sich die Frage, wie war die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn er auf der Reise war? Über die Anzahl der Ayat, die er gelesen hat, wenn er sesshaft war, darüber haben wir ausführlich schon gesprochen. Und die Frage ist jetzt auf der Reise, machen wir dann die gleichen Suren, gleichen Längen, wie er das auch zu Hause gemacht hat? Diese Antwort wollen wir im Hadith 1221 sehen. Al-Bara radiallahu anhu sagte, wir zogen auf einer Reise mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam hinaus. Er betete uns dann das letzte Abendgebet vor und las in einer der beiden Rak'a bei der Feige und der Olive. In dieser Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam wird beschrieben, wie er das Isha-Gebet verrichtet auf der Reise. Vielleicht können wir uns noch daran erinnern, dass es Sunna ist, im Isha-Gebet aus dem mittleren Teil des Mufassal zu lesen. Der mittlere Teil des Mufassal beginnt bei ungefähr bei Surat An-Nazi'at und endet ungefähr bei Surat Al-Layl. Von Al-Duha bis zum Ende des Korans ist der kleine Teil des Mufassal. In diesem mittleren Bereich, das sind ungefähr die Suren, die er sallallahu alaihi wasallam gelesen hat im Isha-Gebet, im Dhuhr-Gebet, im Asr-Gebet. So ist überliefert worden. Im Maghrib eher von dem letzten Teil und im Fajr vom längeren Mufassal-Teil. Das heißt von Surat Qaf bis Surat An-Naba ungefähr. Und in dieser Überlieferung hat der Prophet a.s. die Sura Wattini wa Zaytun gelesen. Und Sura Wattini wa Zaytun, diese Sura 95, gehört zu welchem Teil des Mufassal? Gehört zum kleinen Teil des Mufassal. Und das ist das, worauf er hinweisen will. Er hat nicht mehr vom Mittleren gelesen, vom Kleineren. War es ein Hinweis, worauf? Auf die Erleichterung und dass man kürzere Suren liest, wenn man auf der Reise ist. Und so ist auch überliefert worden über den Propheten, dass er einmal im Fajr-Gebet auf der Reise in der ersten und zweiten Raka'a Surat al-Zalzala gelesen hat. Ida zulzilat al-Ardu zilzalaha. Und dieses ist ebenfalls aus dem kurzen Mufassal, aus dem letzten Mufassal-Teil. Und normalerweise ist Sunnah aus dem langen Mufassal-Teil zu lesen. Das ist die Sunnah auf der Reise. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. طيب. Na, machen wir an dieser Stelle Stopp, inshallah ta'ala. Dann machen wir beim nächsten Mal bi'idhnillah azza wa jal weiter mit Hadith 1222. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا